Also wie schon gesagt, wir sind fangen jetzt mit Zeim an. Ja, hat Gott mir schon vor einer Weile aufs Herz gelegt und anderen auch. Und das war nochmal so eine Bestätigung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe die Psalmen. Sie sind genau in der Mitte von der Bibel. Einfach in der Mitte aufschlagen, dann bist du bei Psalmen. So, und wir sind jetzt bei Psalmen Anfang 1. Und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht oder ich in der Bibel lese und ich kriege einfach nichts oder ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll vor Gott oder mein Herz ist durch irgendwelche Sachen und Entscheidungen hart geworden und ich will irgendwie, wehr mich irgendwie so nah zu sein bei Gott, ne, ihn zu suchen. Ja. Oder wenn ich Fragen habe, als erstes mache ich immer Psalm auf. Ne. Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie so eine Tiefe da drin, also die Psalmen, das ist eine Liedersammlung. Ne. Das Buch der Psalmen, ist das Liederbuch der Bibel. Ne. So wie die Kirche das Gesangbuch hat. Oder so, ne. Und wir singen jetzt Lied Nummer 143 oder sowas. Ne. So hat man hier halt gesungen, Psalm 5 oder so. Wahrscheinlich nicht mit der Zahl, aber so. Ne? Aber das sind hier Lobpreislieder, ne? Aus einer alten Zeit. So, und man darf nicht vergessen, das waren ganz normale Menschen wie du und ich, aber Männer Gottes, Männer, die Gott geliebt haben, die Zeit mit ihm verbracht haben, die Schrift gehört haben, so oft sie konnten. Ne? Damals hat nicht jeder eine Bibel besessen oder ein Buch oder sonst was. So, aber sind zum Tempel gegangen, um zu hören, wenn es vorgelesen wurde, ne? So wie David, und ja, haben nachgesinnt und haben Gott geliebt und wollten mehr haben. Ja? So, und diese Männer haben halt auch die Begabung bekommen, ihre Gebete musikalisch einzupacken. Ne? Und Gott liebt das, wenn wir unsere Leidenschaft reinbringen. Ne? Das ist eigentlich Musik, dafür ist er da. So Leidenschaft. Ne? Und Gott hat ja gesagt, lieb mich mit deiner ganzen Seele. Ne? Das hat nichts mit Verstand zu tun, die Seele, ne? Mit Wissen oder Kenntnis oder sonst irgendwas, so ein Verstehen, ne? So ein Lieb mich mit deinem ganzen Herzen, das hat auch nichts mit der Seele zu tun, ne? Mit unseren Wünschen und Plänen und so weiter. So ein, ne? Das, was uns ausmacht, was wir gern sein wollen oder auch nicht. So ein, ne? So, die Seele, das ist der Teil von uns, der empfindet, der Teil, der fühlt. Und Gefühle sind super wichtig. Ich habe viele kennengelernt, ich muss eigentlich sagen, auch sehr viele aus der Carey Chapel, die zwar sehr bedacht sind auf Gottes Wort und auf die Wahrheit, und die lieben Gott mit ihrem ganzen Herzen und mit dem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Nur leider vergessen sie den vierten Teil, die Seele. So, Gott hat uns Gefühle gegeben und Gefühle sind gut und rein. So, an sich. Und Gott möchte, dass wir unsere Leidenschaft zum Ausdruck bringen. Wir Menschen, wir sind so gemacht, wir brauchen das auch. Ne? Jede Kultur ist ein bisschen anders, ist klar. Siehst du bei den Schauspielern noch, die amerikanischen sind viel besser. Aber trotzdem hat jede Kultur diesen Drang, das, was man fühlt und empfindet, ne, sichtbar zu machen. Ob nur mit Bildern oder mit Gedichten, ne, mit der Lyrik, oder mit Gesang oder mit Musik. Ohne Gesang. Ne? Egal auf welche Art auch immer. So, manche werden Pantomimen, ne? Darsteller, so ein Schauspieler. Aber irgendwie ist das ein Teil von uns, so der Gott liebt das, wenn er das sieht. Glaub mir, für einen Vater gibt es kein schlecht gemaltes Bild von seinen Kindern. So. Und genauso ist es auch bei Gott so. Er möchte, dass wir das, was wir fühlen und empfinden für ihn, dass wir das auch laut machen und sichtbar. Vor ihm, aber auch vor anderen. Und das ist peinlich manchmal. Aber es gehört einfach dazu. Ne? Wer sich da verschließt, der liebt Gott nicht mit allem. Und uns Männer fällt das vielleicht manchmal schwerer, weiß nicht. Es gibt auch so Sensible wie mich, da fällt das eigentlich überhaupt nicht schwer. So, dafür habe ich wahrscheinlich mehr Probleme mit meinem Verstand oder so. So. Aber diese Psalmen hier, das sind Liebeslieder. Ja? Und jeder Psalm ist anders. Ne? Und die Thematik ist anders. Das ist in der Situation geschrieben, gebetet, ne? So, wo diese Person, die den Psalm aufgeschrieben hat, so gerade drin steckte. Zeiten der Not, ja, Zeiten des Hungers, Zeiten des Krieges, Zeiten der Angst, Zeiten der Sünde und der Erkenntnis der Sünde, ne? So Zeiten der Freude, Zeiten des Friedens, ne? Zeiten der Dankbarkeit. So unterschiedlich jedes Ding, was man in der Welt durchmachen kann, steht hier drin, ein Lied dafür. Ne? Du siehst, wie du so ein Mensch, besonders bei David sehe ich das, er hat ungefähr die Hälfte der Psalmen geschrieben. Und wie er mal reinkommt in seine tiefsten Depressionen, ne, kommt er zu Gott und fängt an, seinen Mund zu öffnen und einfach zu reden. Er denkt da nicht drüber nach, sondern er redet, er betet mit Gott. Ne, und du merkst, während du durch dieses Lied gehst, verändert sich alles. Ne, und weil er mit Gott redet und ihn sucht und bei ihm ist am Ende, sitzt er da und preist Gott immer. Ne, weil Gott ihm begegnet in seinen Gebeten. Ne. Und so ist es auch wichtig, dass wir halt unsere Psalmen schreiben und dass wir unsere Psalmen laut machen. Weil die Psalmen, jedes Wort, das hier steht, ist von Gott, vom Geist eingegeben. Jesus hat und das Neue Testament, die meisten Sachen, die aus dem Alten Testament zitiert werden, kommen aus Psalmen. Sogar Offenbarung geht durch alle Bücher und Briefe durch. Ist doch krass, habe ich nicht gewusst. Habe ich erst beim Recherchieren so rausgefunden. Psalmen, Jesus hat am meisten aus den Psalmen zitiert, um mit den Schriftgelehrten ihre schweren Fragen da zu besprechen. Ne? Von sich zu zeugen, um zu erklären, so viel Prophetie, so viel, was der Geist hier gegeben hat, so viel Tiefe und Geistliches hier drin, das ist der absolute Wahnsinn. Von daher hoffe ich, dass wir alle, wer es noch nicht tut, so die Psalmen lieben lernen und einfach sehen, dass es ein Schatz ist. Wirklich ein Reichtum, der. Wenn man sich reingibt, dass man einfach erkennt, so, ich kann kommen zu Gott, wie ich bin, genauso wie ich gerade fühle. Ja, aber ich muss zu Gott gehen und wenn ich das tue, redet der Geist aus mir heraus. Ja. Es ist mehr als nur ein Lied, es ist ein Gebet. Ja. Und so ist es ja auch mit unseren Texten. Ich meine, wir singen das hier und wir kennen das alle. Manchmal singt man und auf einmal ist man überrascht, ups, ich hab gar nicht an Gott gedacht, ich habe gerade nur gesungen. Ja, oder manchmal sitzt man drin und denkt so, der singt anders. Das habe ich letzte Woche erst gehört. Oder da kann ich nicht mitsingen. Ne? Oder keine Ahnung, doofer Text oder ich weiß nicht. Ne? Aber weißt du, wenn wir singen, dann ist es entweder ein Lied, das wir singen, schön singen oder nicht so schön, oder es ist ein Lobpreis. Dann bedeutet das, dass wir gerade jedes Wort denken, fühlen und geben. Ganz bewusst zu unserem Gott. Da achtet man nicht mehr auf die Band, ob die schlecht ist oder nicht. Da achtet man nicht mehr drauf, ob die Gitarre stimmen ist oder schief, ob das ein Lieblingslied ist oder nicht, sondern wir reden mit Gott und wir bringen das noch Leidenschaft rüber. Ne? So gut wie es geht. Und die Psalmen hier, die fangen an mit Psalm 1, logisch. Dann kommt Psalm 2. Und die zwei Psalmen, das sind aber nicht wirklich Lieder, sondern sind Einleitungspsalmen. Die leiten ein in das Buch der Psalmen. Psalm 3, da geht eigentlich das Psalmbuch erst richtig los als Lied. Ne? Da steht dann halt ein Psalm von David oder so. Ne? Wir werden das sehen. Und Psalm 1 haben wir keine Ahnung, vor einer Weile mal gemacht. Von daher will ich da jetzt nicht nochmal so in die Tiefe gehen, aber weil es schon so lange her ist, nur nochmal grob so drauf gehen, okay? Die erste Einleitung. Die Einleitungen sind da, um uns zu sagen, was überhaupt Voraussetzung dafür ist, Gott zu preisen. Gott preisen zu können. Gott wirklich wahrhaftig zu lobpreisen, so dass er das als Lobpreis schätzt. Ne? Dann sind Sachen Voraussetzungen einfach dafür. Ne? Wir werden lernen jetzt nächstes Mal, was Lobpreis eigentlich wirklich bedeutet. Ist es wirklich dieses Gefühlsdings, was uns wegtreibt in Gottes Präsenz. Ne? Oder ist es noch mehr als das? Ne? Wissen wir alle, ist viel mehr. Also, okay, ich fange mal an. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Dieses Wort Gesetz steht doch, glaube ich, unten ist nicht die richtige Übersetzung. Eigentlich heißt es Gottes komplettes Wort, also die Bibel. Ne? die Schrift. So. Also werde ich es einfach so jetzt lesen, okay? Und sondern, Vers 2 nochmal, seine Lust hat an der Bibel des Herrn. Und über seine Bibel nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, oh, das gerät wohl. Nicht so die Gottlosen. Die Gottlosen, das sind die Menschen, die ohne Gott sind. Ja? Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind, ja, wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr, der kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen, naja, der führt ins Verderben. Also, diese erste Psalm kann man groß als Überschrift so, Weg des Gerechten, ne, steht auch im Vers 6. So. Da geht es um mich. Um mich mit Gott, um mich, um dich. Da geht es um uns als Einzelpersonen. Unsere einzelne Entscheidung und unsere einzelne Art, wie wir unser Leben im Glauben mit Gott leben, als Gläubiger. Ne? Und das Interessante ist hier, wie er anfängt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Ja. Es sind und tritt auf dem Weg und sitzt, wo die Spötter sitzen. Ja. Das sind die Sachen, wenn du da reinrutscht oder ich, so, die einen von Gott wegführen. Ja. Das ist ein guter Rat. Weil zuerst kommt dieses Hören, ne, dieses Wandeln nach dem Rat. Wenn dir jemand einen Rat gibt, dann gehst du hin und du bist interessiert und du kommst näher, ne? Du musst erstmal zu demjenigen gehen und dann fragst du und dann, du fragst ja, um was zu kriegen, eine Antwort. Also hörst du, ne, was er sagt. So. Und da fängt es immer an, ne? Dieses Hören. Entweder dieses Hören von außen, wie hier, dass man seinen Rat nicht bei Gott sucht, ne? Sondern den Rat in den Denken bei den Menschen, die Gott nicht kennen. Ne? So. Ziemlich dämlich, wenn man mit Gott zusammen ist. Ja. Aber es gibt ja auch dieses Innere, ne? So dieses Begehren, so, wo man anfangen kann, drauf zu hören. Ne? Wenn irgendwas kommt, so, das hätte ich gerne oder das bräuchte ich. Ne? Oder obwohl du weißt, so, nee, das habe ich schon lange mit Gott geklärt, schon tausendmal, so, da gehe ich nicht hin, oder das mache ich nicht. Ne? Aber dieses Innere, ich gebe jetzt nach und höre mal zu, ne, was mein Fleisch so sagt. Ne? Und wer sich entscheidet zu hören, der kommt natürlich zum nächsten Punkt und das ist dann das Betreten. Ne? Noch tritt auf dem Weg der Sünder. Ne? Zuerst kommt das Hören, das Interessieren, das Nähern und dann kommt das Betreten. Ne? Es gibt zwei Wege, sagt Jesus. Es gibt einen breiten Weg, da gehen viele drauf. Und es gibt einen sehr schmalen Weg. Der ist steinig, der ist schwer, der ist hart, aber du hast immer Gott dabei und nette Menschen. Und jeder Weg hat ein Ende. Ne? Das eine Ende hat einen ziemlich tiefen Graben, da geht es ziemlich bergab. Da unten ist es nicht so schön. So tief, dass Gott da nicht ist. Ne? Kein Licht, keine Freude, keine Wärme, keine Liebe. Und der andere Weg, ne, der geht halt irgendwie bergauf. Ne? Und deswegen ist es so schwer, weil es bergauf geht wahrscheinlich. Aber wenn du es dann geschafft hast, am Ende dann erwartet dich Gott. Ein Leben mit ihm, die Ewigkeit mit ihm. Und das ist Freude. Und da ist Liebe, weil Gott Liebe ist und Frieden. So, ja. Und diese zwei Wege, da muss der Mensch sich entscheiden, gehe ich den oder gehe ich den. Ja. Und auch wir jetzt als wiedergeborene Menschen, wir können uns immer noch entscheiden, auf diesen falschen Weg zu gehen. Ja. Und zuerst hörst du und du kommst näher und naja, und irgendwie, kennst du das, so dieses, ah, ist nicht passiert, ne? Ist immer noch alles okay. Kein Blitz, kein Donner. Naja, dann. Und dann kommt es nicht mehr los. Da gibt es diese Pantomime, die mag ich so mit den Stühlen. Na, ist egal. Ne? Und Gott sagt hier, Segen ist da, wenn du deinen Rat bei Gott gleich suchst. Und Segen ist auch da für uns, wenn du auf meinem Weg bleibst. Ne? Dreh doch überhaupt nicht dahin, berühr das überhaupt nicht so, weil das, du bist nicht mehr von der Welt. In der Welt, aber nicht von. Und mein Weg ist zwar vielleicht manchmal hart, aber mein Weg ist dafür voller Früchte, voller Segen, voller Frieden, voller Freude. Zum ja, wenn du betrittst, dann kommt natürlich der nächste Punkt. Du kommst nicht mehr los. Du verbringst ein bisschen länger und mehr Zeit drin, also kommt was? Na, du setzt dich hin. Hinsetzen tue ich mich nur da, wo ich weiß, na, ich bleibe hier eine Weile, deswegen setze ich mich lieber. Brauche ich nicht stehen. Ja. So, und das ist ein Kreislauf, und der ist mir schon tausendmal passiert in den unmöglichsten und einfachsten oder schwersten Dingen. Ne? Das ist so dieses, sich dem Fleisch wieder hingeben. Das ist ja nicht sofort, dass ich mich hinsetze, ne, so in mein Fleisch rein, mich da reinsuhle, gerade von der Heiligkeit, im Lobpreis, so, sondern ja, es ist halt so dieses stückchenhafte sich nähern. Aber im Endeffekt klebt man da dran, man kommt nicht mehr hoch. Ne? Es führt von Gott weg. Ne? Und im Endeffekt sitzt man da, wo die Spötter sitzen. Ne? Und Gott sagt uns hier, wohl dem gesegnet, ne? Wer auf meinem Weg geht. Und er sagt hier, sondern seine Lust hat an dem Wort, das ich euch gegeben habe. Und über das Gesetz, über das Wort, über die Bibel auch nachdenkt. So. Und wie wir das in den letzten Wochen schon gesehen haben, es ist ein Segen. So, ne? Ich durfte das wieder neu erfahren und deswegen bin ich da so frisch drin und so feurig und ich liebe das wirklich. So. Verbring deine Zeit in der Bibel so viel wie es geht. Es klingt irgendwie hohl, aber es ist alles eigentlich, was man braucht. Ne? Du fängst an zu lesen, du sinnst darüber nach, du denkst darüber nach und alles kommt zusammen. Ne? Und das müssen gar keine neuen Eindrücke sein oder tiefere Erkenntnisse, die du da rauskriegst, sondern du liest einfach was Reines und das reinigt dich. Und du bist viel klarer und viel fröhlicher mit Gott. Lies deine Bibel, leg die nicht aus der Hand. Früher hatte ich die immer dabei. Hat mich letztens ein Freund aus Leipzig wieder dran erinnert. Der hat mich kennengelernt, als ich zum Glauben gekommen bin. Also war ich schon eine Weile, aber ne, noch frisch. Ich habe meine Bibel immer dabei. Und wie hat er gesagt, er hat mich nur Bibel lesen sehen. Ich wüsste es gar nicht mehr so extrem, aber naja, so ein, ne. Aber ja, das ist die schönste Zeit, so ein, sind die Zeiten, so wo ich Zeit verbringe und Gott suche. Ja. Lass dich reinigen von innen her, sagt Jesus. Haben wir Matthäus gehabt letzte Woche, am Sonntag. Zuerst von innen her reinigen, dann wirst du nach außen auch schön. Und guck dir, was Gott dir verspricht. So, wer ihm vertraut, wer ihn sucht, ne, und wenn ich jemanden frage und um Rat bitte, dann heißt es für mich, dass er lebt. Ne? So, da sage ich nicht nur, ja, mein täglich Brot gib uns heute, Amen. So, sondern ich komme zu jemandem, der für mich real ist und da ist. Ne? Und wenn es Gott für dich nicht ist, dann tut es mir echt leid. So, ne? Da werde ich weiter beten. Aber wenn Gott für dich real ist und eine Person ist, so, dann geh zu ihm. Er ist der Schöpfer, er hat dich gemacht. Geh zu ihm. Ne, weil Gott redet. Und jedes Mal, und das kann ich zu 100% sagen, wenn ich Rat brauchte und Wegweisung, Gott hat mich nie verlassen. Er ist ein lebendiger Gott. Vielleicht hat er nicht immer das gesagt, was ich hören wollte, gut. Vielleicht hat er auch nicht immer gleich geantwortet, sondern mich warten lassen, gut. Aber er hat geredet. Oder mir Frieden gegeben über die Sache. Oder mir gesagt, hey Stefan, sei mal ruhig. Ich will gar nicht, dass du weißt, was als nächstes kommt. Ich weiß es ja. Also, schön mal. Und gucke, was das Versprechen ist. So, wer Gottes Wort vertraut, ne, und Zeit nimmt, mal drüber nachzudenken, was ist denn gut und was ist denn Liebe? Wer ist denn Jesus? Was ist denn der Schöpfer? Wie ist denn sein Herz? So, der empfängt ein Versprechen von Gott. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ein Baum an Wasserbächen, das war in dieser Ecke da was Besonderes. Ne? Weil da war Wüste ganz viel und Steine und kein guter Nährboden zum Teil. Ne? So, und ja, hast du da einen Baum gehabt, so, und der hatte ganz schön zu tun, du musst hoffen auf Regen. Ne? So, aber wenn du einen Bach hattest, na, da war alles toll, da war alles grün. Ne? Ein Baum, der am Bach steht, da kann eine Trockenzeit kommen, solange der Bach nicht austrocknet, so ein zieht der Wasser aus dem Boden. Ne? Und selbst wenn der Bach mal versiegt für ein, zwei Monate oder mehr, so ist trotzdem noch genug im Grund. Ne? Weil seine Wurzeln gehen tief rein. So. Und so sind wir dann. So, wir sind ein Baum mit tiefen Wurzeln, genau an der Quelle. Und was hat Jesus gesagt? Ne? Aus dir wird eine Quelle lebendigen Wassers kommen. Ne? Und sprudeln. Vielleicht mit anderen Worten, aber es ist so gemeint. Ne? Und dieser Brunnen, der ist in uns, das ist der Heilige Geist, unerschöpflich. Ne? Seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft, seine Weisheit, seine Erkenntnis, sein Trost, seine Ermahnung, seine Zurechtweisung, sein Ansporn. Ne? Unausschöpflich ist diese Quelle. Und wir sind da reingepflanzt. Ne? Und wir können trinken und wir müssen nicht mehr dürsten, nie wieder, weil wir genau an dieser Quelle hängen. Wir müssen trinken, sonst würden wir ertrinken, verdursten. Sorry. Logisch müssen wir trinken. Und das vergessen auch viele. Die denken, ja, ich habe einen Heiligen Geist, dann kann ich machen, was ich will. Das ist Quatsch. Ich muss mich ausstrecken, sagt Paulus. Ausstrecken nach Geistesgaben und ausstrecken nach mehr. Ausstrecken nach Gottes Willen. Ich muss mich ausstrecken nach Heiligung. Ausstrecken nach Selbstdisziplin. Ausstrecken aber auch nach dem Frieden und die Liebe und den Segen, den Gott verspricht. Ne? Und ist. Da muss ich Durst haben. Ich habe gerade einen trockenen Mund. Ne? Wer sich austrocknen lässt, so weil er sich nicht mehr ausstreckt nach dem Geist, ja, der kennt das, oder? So diese Trockenzeit? Nicht gut. Deine Zunge klebt am Gaumen und du weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Du bist eigentlich so müde und erschöpft, dass du gar nicht mehr reden willst. Dein Glanz geht weg von den Augen. Fühlst du dich nur noch wie. Hat dir jemand schon mal Durst gelitten über längere Zeit? Du hast einfach nur träge. Aber sobald du einen Schluck trinkst, bumm, kommt das Strahlen wieder. Ne? So wie bei, wie ist der Kleine mit seinem Waffenknecht? Jonathan, Davids Freund, ne? König Sauls Sohn. Alle durften nichts essen, weil König Saul dachte, naja, wir rufen mal einen Fasten aus. Ne? Weil Werke, die mag ja Gott. Ne? Mag er nicht. Und alle hatten Hunger und die wollten gerade den Krieg, ein Riesenvolk bezwingen und alle waren verhungert da fast. Ne? Bleiche Augen, müde, schlapp, Kind hatte mehr Lust und Energie, aber Jonathan hat das nicht mitbekommen, dass sein Paar so einen dämlichen Schwur gemacht hat, ne? Und findet da Honig. Also piekst er mit seinem Stock da fröhlich rein, isst den Honig und seine Augen fangen wieder an zu leuchten, steht da. Ne? Und die Männer sehen das und sie sagen, nee, Saul, du warst falsch. Gucke, wie die Augen von Jonathan wieder leuchten. Genauso müssen wir auch zu dieser Quelle, die in uns ja ist, wir müssen uns noch nicht mal ausstrecken eigentlich, sondern wir müssen einfach das Empfangen nehmen. Paulus sagt, alle Geistesgaben sind uns gegeben. Und alle Weisheit und alle Kraft und alle Macht, die wir brauchen für unseren Dienst hier, die haben wir schon bekommen, als wir versiegelt wurden mit dem Geist, als wir gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben. Also das ist dieser Mensch, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Das ist der, der seine Wurzeln ausstreckt und wächst. Und ein Baum wächst langsam, aber er wächst. So weil er stetig trinkt und trinkt und trinkt. Und das Ding ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Du musst halt glauben, dass Gott redet. Du musst glauben und annehmen können, so dass Gott dich verändert. Du musst glauben und annehmen können, dass du alles hast, was du brauchst. Dass du nicht vor Gott betteln musst, damit du dein Leben tust. So, welcher Knecht, welcher Angestellter muss vor seinem Chef betteln, dass er die Materialien kriegt, die er braucht, um die Arbeit von seinem Chef zu machen? Ja, keiner. Das, was wir machen müssen, ist natürlich, das zu tun, was der Chef uns sagt. Ja. Wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt. Und ich will Frucht bringen. Jesus hat gesagt, es gibt verschiedene Früchte an Anzahl. Einer von seinen Kindern kriegt nur 70, der andere 30 oder so, ne? Der andere 100. Ich möchte 100 haben. Auf jeden Fall, ne? Aber da steht zu seiner Zeit. Zu welcher Zeit? Zu meiner Zeit? Nein. Zu deiner Zeit? Nee. Zu Gottes Zeit. Gott weiß genau, welche Früchte wir tragen sollen und welche nicht. Und wenn er sagt, na, du kriegst nur drei in deinem ganzen Dasein, dann ist doch okay, weil Gott bringt die Frucht. Ich strecke mich ja aus und ich hänge in ihm und ich tue und ich vertraue ihm und ich verbringe Zeit mit ihm. Aber die Früchte, die daraus entstehen, aus dieser Hingabe zu Gott, die kann ich nicht produzieren. Das ist auch was Gott dann gibt. Aber die Frucht, die kommt und seine Blätter, die verwelken nicht. Ich habe oben so einen Olivenbaum, habe ich vom Nachbarn geschenkt bekommen, also zwei Olivenbäume. Und die haben den halt in Müll geschmissen. Das war halt nur noch ein Baumstumpf und eine Wurzel. Da haben sie die Erde ausgeschüttelt. Und ich so, oh, ist das ein Olivenbaum? Als sie gerade eine schwarze Tonne gesteckt haben. So. Und die so, ja. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich den haben kann. Und dann habe ich ihn wieder eingepflanzt. Und das war gerade so eine deprimierende Zeit für mich, so weil ich keine Frucht gesehen habe in meinem Leben. Ne? Und dachte, oh, ich bin so unheilig ich mache alles falsch oder nicht genug oder was weiß ich. Ne? Und dann hatte ich halt diesen Stumpf, ne, und die haben gesagt, der ist tot, der kommt nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ich wollte immer einen Olivenbaum haben. Ich fand es so cool. Und ich habe ihn eingepflanzt und der erste Tag verging, der zweite war ein Stumpf, der dritte blieb ein Stumpf. Aber jedenfalls habe ich dann irgendwann gesagt zu Gott, Herr, lass den wieder sprossen. Als Zeichen für mich. Ich fühle mich gerade wie dieser Stumpf da. Ich bin zwar jetzt in guter Erde und im Wasser, ne, aber ich habe keine Blätter und keine Frucht. Ne. So zeigt mir das. Und wenn der nicht sprosst, dann heißt es für mich, ich bin tot. Ne. War natürlich übertrieben und so, ist klar, aber ne. Ich wollte es irgendwie bestätigt haben und irgendwie, naja, war ich in der Situation wie Gideon. Ne. Habe halt gesagt, so, das wäre toll, mach das mal für mich bitte. Ich brauche das. Und am nächsten Tag. Einen kleinen Spross da. Habe ich mich eckig gefreut. Und nach 2 Wochen war das ein richtig toller Baum. So, mit ganz vielen Ästen und, ne, der Kleine da. Süß. Und der wird mal groß. Ne? Mein Blumentopf wahrscheinlich nicht so. Aber ich möchte auch gepflanzt sein hier an diesem Wasserbächen. Ne? Da kann ich mich entfalten, so groß, wie ich werden soll. Aber das ist eine Entscheidung. Ne? Gott hat gesagt, ich habe euch eingepflanzt in meinen Garten. Aber irgendwie hat er uns besonders gemacht. Wir sind nicht nur Pflanzen, sondern wir haben irgendwie einen freien Willen bekommen. Und wir haben irgendwie auch unsere Äste, wir können die bewegen. Und manche krabbeln irgendwie mit ihren Ästen und mit ihren Wurzeln aus dieser Erde und krabbeln zur Wüste. Total dämlich, oder? Und wie oft habe ich das gemacht? Ja. Bis ich denn da bin und wieder nur noch so ein Zweig bin, ohne alles. Ja, und heule und sage, Mensch, warum habe ich denn den Weinstock verlassen? Bin doch bescheuert. Ja. Was macht Gott? Er nimmt uns wieder und er packt uns wieder rein und er pflegt uns, bis wir wieder heil sind. So möchte ich sein. Und das ist ein Segensspruch hier. Und das muss da sein. Ansonsten kann man Gott nicht loben und nicht preisen. Wir können so tun, als ob. Ich habe Menschen kennengelernt in anderen Religionen, aber mittlerweile auch im Christentum, die sich über irgendwelche Sachen, so Musik oder christliche Meditationen gibt es auch, ne, aber über irgendwas Äußerliches in so eine Gefühlslage bringen, dass alles in Ordnung ist. Ne. Aber haben sie die Möglichkeit nicht, so dann ist alles ganz schlecht. Ne. Wir haben das nicht, das hier ist ein Segensspruch von Gott und er sagt, wer mich sucht und wer mir vertraut und wer bei mir bleibt, der wird alles haben, was er braucht. Und der wird mich loben und mich preisen, so, ja, wie so gut ist. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Ihr merkt schon, ich mache Psalm 1 doch nochmal. Ja, nur ganz oberflächlich. Psalm 2 wird dann intensiver, das habe ich mehr ausgearbeitet. Nee, wir bleiben bei Psalm 1 heute. Ich mache die Predigt einfach nochmal. Ist einfach wichtig. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ja. Das ist doch toll, oder? Ja, das hier ist ein Versprechen vom Schöpfer, von dem, der nicht lügen kann. Wenn er lügen könnte und lügen würde, dann wäre er nicht mehr perfekt, nicht mehr gut in seiner göttlichen Perfektheit. Das heißt, er müsste in die Hölle. Aber Gott kann nicht lügen und das, was er sagt, ist so. Ne? Ob wir uns das passt oder nicht, ich meine, er ist Schöpfer, erledigt. Ne? Gibt es keine Fragen. Aber guck mal, was er verspricht zu denen, die sich bei ihm bergen. Ne? Alles, was er tut, gerät wohl. Warum? Ich meine, ich bin doch auch ein Gott und trotzdem klappt nie alles. Ne? Letztens fahren wir von meiner Ma und bumm, ne, unser Auto bleibt liegen. So, warum? Ich habe hier vier heulende Kinder hinten, ne? So ein und eine Frau und mein kleinen Pfiffi, ne? So ein, und es ist spät und die Kinder müssten eigentlich schon bald ins Bett, ne? Normalerweise. Und wenn die müde werden und noch wach bleiben müssen, und das macht denen keinen Spaß, die werden nicht unterhalten. Oh, das ist die Hölle, wirklich, fast. Ein bisschen heller. Nicht so heiß. Aber Zähneknirschen ist da. So. Ne? Aber das ist egal, so, weil wir saßen da und ich konnte einfach nur lächeln. Ne? Alles dient uns zum Guten. Das ist ein Versprechen von Gott. Ne? Alles dient zum Guten. Ob ich es nun verstehe oder mich da geschlagen fühle, ist dabei egal. Warum habe ich einen behinderten Sohn? Keine Ahnung. Aber alles dient zum Guten. Ne? So. Und ich kann das nur sagen, in meinem Rückblick, bevor ich Jesus kannte, das war ein Fehlschlag. Ne? So, irgendwie habe ich nicht zu Ende gekriegt, weil auch nicht alles, dann irgendwann macht es keinen Sinn mehr. So, und ich kann nur sagen, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, was wirklich gut bedeutet, ne? Und das war da nicht. So, aber jetzt mit Gott, seit ich mit ihm gehe, ich fühle mich gesegnet, ne? So, jeder Moment ist gesegnet, auch die schweren Zeiten. So, alles, was er tut, gerät wohl. Das ist doch schön, oder? Das heißt, ich brauche mich wirklich nur ans Wasser stellen und saugen und trinken und wachsen. Über Gott nachdenken, in seinem Wort lesen und mich reinigen lassen von innen. So, über ihn nachdenken, um mich zu verlieben, mehr und mehr. So, und auch das Weltliche hier, dieses Alltägliche, das, was ich mache und machen muss, auch beziehungsmäßig meine Schwächen und meine Stärken und so weiter, ne? So, all das brauche ich mir keine Sorgen mehr drum machen. Ich brauche nicht mehr für hart kämpfen, dass irgendwas klappt, sondern ich weiß in einer tiefen Ruhe, ich vertraue Gott, ich bin in ihm und alles wird gut. Ich komme in eine Zeit, in eine Krise und ich weiß trotzdem in dieser Krise, in diesem Dunkeln, in diesem Loch, alles wird gut. So wie Daniel, der in der Löwengrube sitzt, ne? Kannst du dir das vorstellen? Was hat denn David gemacht? Daniel. Ne? Er hat gebetet. Er hat seinen Schöpfer geliebt. Ne? So. Und jemand hat zu ihm gesagt, so, du liebst deinen Schöpfer jetzt nicht mehr. Du redest nicht mehr jetzt mit deinem Gott. Ne? Er könnte ja im Gedanken auch reden, aber nein. So, er wollte mit Gott reden. Gott kam vor seinem Leben. Ne? Punkt. Und was kriegt er als Dankeschön? Keine Lorbeeren. Ne? So. Sondern Löwengrube. Gott bringt genau in dem Moment, wo er betet, so ein, ne, da stehen noch die Typen da, die mir angeschwärzt haben und erst auf die Idee kamen. Ne? Und Gott macht es natürlich so, dass die das auch alles mitbekommen und gleich ihn mitnehmen können zum König. Ne? Und der König, obwohl er Daniel liebt, kann dann nicht mehr raus. Das wäre ja ungerecht. So. Und stell dir mal dann Daniel vor. Ne? Jeder Schritt zur Löwengrube. Du weißt genau, da sind hungrige Löwen drin in der Grube. Du hast einen Schöpfer und du weißt doch, wenn er will, überlebe ich. So, ne? Aber du bist ja auch ein Mensch und in der Welt. Und Löwen fressen Menschen, wenn sie Hunger haben. Und in der Grube sitzen. So, ne? Aber trotzdem, er wird da reingeworfen und nichts passiert. Ne? Und ich meine, das ist ja schon ein Wunder. Aber stell dir mal vor, du sitzt da und die Löwen legen sich hin und schnurren. Ne? So, aber trotzdem die ganze Nacht dann da zu sitzen und im Vertrauen dort zu schlafen oder zu warten, so dass es endlich hell wird, ne, so, und weiter zu vertrauen bis zum Ende, ne, dass die Löwen dich nicht doch noch überraschen, ne, so, und da ist noch was anderes. Das war bestimmt eine sehr harte, sehr schwere Zeit, diese Stunden da in dieser Löwengrube, im Dunkeln. So, und du sitzt da. Ich weiß. Ich weiß. Ne? So geht es uns auch. Aber guck dir das an. Ich meine, Gott kennt uns. Ne? Wir sind sicher und wir sind geborgen und alles, was wir anfassen, das gelingt. Ne? Wenn es in ihm ist. Toller Segen. Finde ich gut. So, Vers 4. Aber nicht so die Gottlosen. Nicht so die Menschen, die ohne Gott sind. Nicht so wie die Menschen, die sich immer noch lossagen von Gott. Nicht so wie die Menschen, die die es halt aus eigener Kraft natürlich schaffen müssen, aus menschlichen Hilfsmitteln, die sich selbst behelfen müssen, auf die Menschen vertrauen müssen, die sie kennenlernen, in der Hoffnung, dass sie jemanden kennenlernen, der ihnen helfen kann, weil irgendwas mal wichtig ist. So. Richtigen Connection zu haben, richtige Freunde zu haben, richtigen Familienkreis oder sonst was. In der Hoffnung, dass alles gut geht, dass die Wirtschaftskrise nicht kommt, dass man trotzdem noch seine Rente kriegt als alter Knacker, wenn man nicht mehr arbeiten kann. So, dass den Kindern nichts passiert. Das hat ja kein Ende, dass man nicht gefeuert wird, dass man bis zum Schluss einfach sein Leben genießen kann und alles hat, was man braucht, um alles zu bezahlen. Und die Sorgen, die wir haben, hat jeder Mensch auf der Welt. Ne? So, aber sie sind für sich und im Endeffekt allein. Auch wenn sie Menschen haben, die ihnen helfen. Du sitzt da und auch wenn du eine Frau hast oder Freunde, trotzdem sitzt du da mit deinen Problemen und machst dir den Kopf und zermarterst und fragst dich manchmal in Situationen, ne, so, wie kriege ich das hin? Der Gottlose hat nicht viel, er hat nur sich und die Hoffnung auf Glück. Ne? Nicht so die Gottlosen. Sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Wie Jesus gesagt hat, Gott wird Weizen und Spreu trennen. Weizen, da ist die Frucht, das ist das, was Saft macht, das ist das, was man, ja, warum man überhaupt das Zeug anbaut. Ne? So, aber die Hülse darüber, die den Weizen beschützt, den man aber nicht mehr zur Produktion braucht, das ist die Spreu. Und es wird ausgeschlagen und die Spreu geht weg, ist Müll. Siehst du nie wieder. Ne? So, den Weizen, der ist kostbar, den sammelt man ein. So, warum? Ja, weil der nutzbar ist. Was soll man denn mit einem Haufen Spreu? So, sich spreuen vielleicht. Na, der war nicht so gut. So. Aber Gott sagt hier, ihr seid wie diese Spreu. Ihr müsst euch treiben lassen vom Wind. So. Ihr habt überhaupt keine Wahl. Der Weizen, der hat Gewicht, der fällt runter. Da liegt er. So. Da muss schon ein richtig starker Wind kommen, dass der sich mal bewegt. So. Aber der Spreu ist hohl, da ist keine Frucht, da ist kein Gewicht, da ist nichts, kein Wert. So. Bei jedem Wind geht er weg. Kommt ein anderer Wind von einer anderen Richtung, geht es halt wieder nach da. Ne? Du bist hinterher getrieben, weißt gar nicht, wo du bist. So. Ich bin Spreu. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, weil wir diese Winde kennen, ne? Aber wir kennen diese Winde. Ich kenne die Winde. Ne? Und diese Winde, die kommen manchmal richtig heftig und von 0 auf 100. Ne? Dann bist du auf einmal da. Aber das ist doch schön, dieser Baum mit diesen tiefen Wurzeln, der steht. Ne? Ja, komm doch Wind. Na, komm noch mehr Satan. Na, komm doch Fleisch. So, ich bleib stehen. Und ich trinke. Ja, mach mich doch trocken. Ich kann nicht austrocknen, weil die Quelle, die genau in mir ist. Zuerst musst du mal die Quelle austrocknen. Das schafft Satan aber nicht. Warum? Wer ist denn Satan? Eine Schöpfung. Gott hätte ihn noch einfach zusammenknurkeln können und weg wäre. Hat er aber nicht gemacht. Weil die Schöpfung kostbar ist. Ist nicht, wie wir Menschen uns behandeln. Sondern Gott sieht alles, was er gemacht hat, als wertvoll an. Auch wenn sie sich wehrt und rebellisch ist gegen ihn. Kann nicht einfach so vernichtet werden, eine Seele. Auch keine Engelseele, so wie Lucifer oder seine Freunde. Aber sie sind wie Spreu und Satan ist im Endeffekt auch wie Spreu. Er wird hin und her getrieben von den Offenbarungen, die Gott so gibt, in seinem Plan. So, und er kann es einfach nicht verändern. Er versucht Jesus umzubringen, aber er sieht einfach nur, dass er Gott in die Hände gespielt hat. Es war ein Eigentor. So, er sieht die Offenbarungen, er hört sie von uns Menschen, wie wir so drüber predigen und reden, weil der Geist uns Sachen offenbart, so dass er gebunden wird und wird freigelassen, das weiß er doch alles. So, aber trotzdem ist er gefangen in dieser Zeit, so gefangen in Gottes Plan. Er steckt da drinne und hat Macht, aber er kommt da nicht raus. Und im Endeffekt muss er zusehen, ja, wie alles sich erfüllt, Stück für Stück, über Jahrtausende. Schwere Strafe. So. Aber nicht so wir. Darum werden, Vers 5, die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, so, aber das ist gerecht. Und ich meine, stell dir vor, die Welt wäre ohne Gesetze, ohne Jemand, der aufpasst, ohne jemand, der sagt, das ist falsch. Stell dir vor, es gäbe sowas, aber es gäbe niemanden, der das dann richtet. Also keine Schuld. Oder beziehungsweise keine, naja, nicht Rache, sondern Konsequenzen, ja, für die Schuld, die man hat an jemanden. Stell dir vor, jemand tut dir was an, oder deine Familie, oder dein Besitz, ja, und du sagst das so, das und das hat der und der gemacht, ja. Aber niemand tut was dagegen. Sagt, ja, das ist falsch, aber naja, so ist das Leben, ne? So. Stell dir vor, kein Mensch müsste seine Konsequenzen tragen, oder? Und das, darum ist ja die Regierung gegeben, dass wir Menschen zumindest, auch wenn wir uns der Gesetzlosigkeit hingeben, es trotzdem mit Angst tun, nicht erwischt zu werden. Das hält viel zurück. Aber stell dir vor, das wäre nicht da. Du müsstest keine Angst haben. Auch wenn du weißt, es ist falsch, kannst du es machen, weil es hat eh keine Konsequenz. So, dann kommst du zu dem Punkt am Ende, so dass du machen kannst, was du willst und alles für dich gut wird. Weil dann gibt es kein Böse mehr. Und dann gibt es auch kein Falsch mehr. Dann ist ja alles erlaubt und alles okay. Das wäre nicht gerecht. Ich möchte in dieser Welt nicht leben. Oh, hätte ich Angst. So. Aber das erwarten Menschen von Gott, komischerweise. Finde ich total hirnlos, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Sie denken, vor Gott kann ich machen, was ich will und denken, was ich will. Was wäre denn das sonst von Gott? So ein Gott will ich nicht angehören. So. Nee, ich kann denken und machen und tun, was ich will. Es interessiert mich doch nicht, was der da oben denkt. So. Und der wird das schon okay finden. Ich versuche ja mein Bestes. Das, was für mich gut ist, ist gut. Also gehe ich als guter Mensch in den Himmel. Ist doch klar. So. Aber leider ist es nicht so. Oder zum Glück. So. Stell dir mal vor, wie der Himmel wäre. Schlimmer als die Hölle. So. Da möchte ich nicht sein. An dem Ort. Nee, Gott ist gerecht, gerechter als wir Menschen. Er weiß, was wirklich gut ist, weil er 100% gut ist. Und er ist gerecht. Und er sagt, ihr müsst natürlich Konsequenzen tragen für eure Schuld, für eure Übertretung. Das ist doch klar. Was wäre ich denn für ein Vater, sagt ja Gott, so wenn ich euch nicht züchtigen würde, wenn ich euch nicht die Grenzen sagen würde und ihr die Konsequenzen manchmal tragen müsst. Ihr wollt nichts lernen, aus euch würde Monster werden, schlimmer als es jetzt schon seid. Nee, ich bin gerecht, sondern deswegen muss ich natürlich auch bestrafen. Ja. Und Gottes Zorn ist groß. Steht im Psalm 2 drin. Riesengroß. Und hier steht, darum werden die, die Gott nicht haben, nicht bestehen können im Gericht. Warum? Weil sie schuldig sind. Also Entschuldigung muss bezahlen. Ja. Und deswegen war es so wichtig. Und überleg dir das doch mal. Gott ist zornig auf uns Menschen. Weil wir haben ja uns entschieden, mit meinem Schöpfer möchte ich nicht mehr zusammen sein. Ich möchte selbst Schöpfer werden. Wie er. Gott. Ne? So, ich mache mein eigenes Ding jetzt. So, ich entscheide jetzt über Gut und Böse. Ich habe jetzt die Erkenntnis, was Gut und Böse ist. Ne? So. Und überleg das du mal. Gott ist natürlich zornig, weil er nun mal uns liebt. Wir sind seine Kinder, sagt er. Und er sieht uns als Vater. Und ich weiß, wie ein Vater fühlt. Ich bin einer. So. Und dieser Zorn, den er hat, den muss er auch rauslassen, ne? Dieser Zorn, der muss, dieses Zorngericht, das muss einfach kommen, weil sonst wäre er ungerecht. Wenn er nicht mehr die Schuld heimsucht, so dann wäre er kein gerechter Richter. Das wäre ein Richter, der sich bestechen lässt. Ne? Dafür habe ich dich lieb. Oder sing dir mal ein Lied. So, okay, vergeben. So, das geht so nicht. Ne? Nee, für Schuld muss bezahlt werden, für Sünde muss bezahlt werden. Und leider ist das so, bei Sünde muss kann nur unschuldiges Blut gegeben werden. Tod. Ein Tod von einem unschuldigen Tier. Aber das ist halt nicht wertvoll genug. Und überleg doch mal, Gott kommt selbst auf die Welt als Mensch, weil er uns würde haben möchte, uns rebellische Menschen. Und er kommt als Mensch auf die Welt und er lebt das härteste Leben, das du dir vorstellen kannst, bis zum Kreuz hin. Er leidet da, so wie wir es vorhin gesungen haben, die schlimmsten Qualen, die erniedrigten, die man als Mensch haben kann. Ich meine, er ist der Schöpfer, er ist Gott. Er ist der, der uns gemacht hat. Er ist der, der sagen könnte, okay, kommt her, Engel, so und mach die platt. Ich habe jetzt Schnauze voll. Ne? So. Und trotzdem lässt er sich da bespucken. So und sich Haare rausreißen, sich quälen, so und, ne? Sich auslachen. Und überleg das du mal, Gott selber hängt da am Kreuz. Und Gottes Zorn kommt auf sich selbst. So, ne? Der ganze Zorn Gottes, dieses ganze Zorngericht ist in dem Moment erfüllt, als Jesus am Kreuz ist und es dunkel wird und er stirbt, sein Geist aufgibt. Der ganze Zorn, den Gott auf uns Menschen hat, das ganze Gericht, die ganzen Qualen, das, wofür die, die Gott nicht kennen, wo sie uns auslachen, ja, dieser Gemeindegott, der ist ungerecht. Der ganze Zorn, den wir verdient haben, diese ganzen Konsequenzen für unser Nicht-bei-Gott-Sein bei unserem Schöpfer und ihn als Schöpfer annehmen, so, ne, trägt Jesus in dem Moment. Und das ist doch krass, weil Jesus geht ins Totenreich und der predigt da, ne, und lobpreist. Und erzählt so, ja, wer mich sieht? So. Ne, und steht wieder auf und erzählt seinen Jüngern, da bin ich, Leute. So. Und jetzt bin ich der Anfang, der Erste der neuen Schöpfung, der zweite Adam, sagt der Hebräerbrief. So. Und ihr, wenn ihr mir glaubt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr mir euer Leben gibt, wo Gottes Zorn noch drauf liegt, so dann wegen eurer Ungerechtigkeit und eurer Hartherzigkeit mir gegenüber, so dann gebe ich euch meine Gerechtigkeit. Weil ich habe den Zorn getragen und ich trage ihn so lange, bis das Gericht vorbei ist. Auch jetzt ist Gottes Zorn, naja, kann man so nicht sagen, vergesst es. So. Aber wir sehen ihn in der Offenbarung immer noch wie ein geschlachtetes Lamm da liegen. Bis er dann seine Krone trägt, seine Macht zeigt und als König für das Erbe bekommen hat von Gott, aufsteht und mit eisernem Zepter endlich eine Trennung macht von Weizenspreu. Und überleg das für dich und für mich. So. Kein Ausweg und doch macht er einen Ausweg. Und niemand und nichts kann da was dran ändern. Und er sagt so, wer sich mir hingibt, wer mir vertraut, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, der seine Blätter trägt und die nicht verwelken, dem alles gelingt, was er tut. So ein Mensch, der gesegnet ist. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und das ist auch hart. Überleg mal, was da hier steht. Noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Das heißt nicht, weil ich ein Sünder bin, also weil ich manchmal sündige, ne, weil ich wieder meinen Fuß zu weit mit diesem Weg mache, ne, heißt es nicht, dass ich auf einmal verloren gehe und sterbe. So, nee, ich trage ja Jesus seine Gerechtigkeit. Ich bin eine Neuschöpfung mit ihm, nach ihm. Ich bin Miterbe. Ein Königskind. So. Mit Aussicht. Perspektive für die Ewigkeit. So, ist sehr schön. Ne? Nee, der Sünder in der Gemeinde hier, das sind die, wo Jesus sagt, ihr Heuchler, ne? So, ihr getünchten Wände, ihr, die ihr überhaupt nicht mit mir zusammen sein wollt, den es überhaupt nicht interessiert, was der Schöpfer überhaupt wirklich will. Euch geht es nicht um Liebe und um Gerechtigkeit und um den anderen höher stellen. Ne? Euch geht es nicht darum, so dass es den Menschen gut geht, sondern euch geht es darum, dass ihr gut aussieht und es euch gut geht. Ihr macht den Leuten gerne Druck und formt die gerne in eure Pressen, aber ihr selber wollt euch nicht in eure Presse stellen. Ihr seid innen tot. Eklig. Gewöhnung. So, ne? Verwesung. Äußerlich schick. Aber ich wohne da nicht drin. Das sind die. Die, die in Sünde leben, bewusst und das auch wollen. Die sagen, und es gibt ja nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, als wiedergeborener Mensch. Und da bist du nicht wiedergeboren. Das ist nämlich die Sünde, so ein dieses Lamm, dieses Opfer für dich anzunehmen. Dieser Stolz, dass du sagst als Mensch, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich war letztens bei der Beerdigung von jemandem, der nicht an Gott glaubt, also bei Leuten, die alle nicht an Gott glauben, außer meine Frau, so ein, also bei einer gottlosen Hochzeit, weltlichen Hochzeit, wie auch immer. Bei einer Beerdigung, Hochzeit, Quatsch. Beerdigung. Ne? Und ich durfte was sagen, und du siehst es, die Leute erwarten, dass du sagst, dass derjenige im Himmel ist, dass es dem gut geht jetzt. Mit meinem Schwiegervater hatte ich solche Diskussionen schon. Also wir sind ja eher Rudeltiere, Hilfe, Evolution, danach kommt nichts. Ne? Wir sind so ein kurzer Zufall, der irgendwie dann wieder verpufft ins Nichts. Aber bei der Beerdigung Da gibt es auf einmal eine Ewigkeit. Ne? Da hört es doch nicht auf, dieses Leben. Ne? Alle erwarten das auf einmal. Und alle sind doch, machen sich darüber Gedanken. Warum sollte man sonst ein Grab machen, Blumen und das ganze Geld ausgeben für diese Beerdigung? Das ist doch Quatsch, das ist ein toter Leib. So, da ist doch nicht mehr drin. Das ist doch nur eine Hülle. Ne? So, aber nee, man pflegt sein Leben lang und geht zum Grab und besucht, weil man das so macht. Ne? Aber warum? Weil man mit dem Tod irgendwie verbunden ist und weil jeder Mensch weiß, so, da ist was. Ne? Mach deinen Frieden mit Gott, er hat bezahlt. Ich weiß gar nicht, warum manche Menschen da so lange drauf warten. Das ist einfach nur dumm. Unsere Zeit ist so kurz bemessen. Manche haben ein paar mehr Jahre, gut. Andere weniger. Kann sein, dass das Haus jetzt zusammenkracht, wir sind alle weg. Ne? Jetzt, im nächsten Augenblick, da ist keine Zeit mehr, um noch zu warten und erstmal Dinge zu erledigen, bis man die Entscheidung trifft. Ne? Das ist eine wichtige Entscheidung. Weil das hier sind maximal 100 Jahre. Sagen wir mal, du hast Pech, musst du 120 leben. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist ein bisschen länger als 120 Jahre. Doppelt so lang, viel länger. Dreimal so lang, noch länger. Das Ding mit der Ewigkeit ist, da gibt es keine Zeit. Zeit gibt es hier. Aber Ewigkeit hat keine Zeit. Hat auch kein Denken von Zeit. Da ist gestern, heute, heute Morgen, alles jetzt und alles schon gewesen. Das ist einfach, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber naja, ne? Da gibt es halt keinen Anfang, kein Ende. Das ist halt ewig. So ist auch Gott. Kein Anfang und kein Ende. Ne? Ewig. Allmächtig. Können wir nicht verstehen, weil wir halt so eine Spatzengehirne bekommen haben. Aber es ist so. Und so ist es auch hier. Ne? Es ist dumm, bis zum Sterbebett zu warten. Wir hoffen, dass man da noch klar genug ist. Ne? Die Menschen, wir wissen, dass wir unseren Schöpfer brauchen. Und der ist toll. Die ganze Bibel ist kein Gesetzbuch, sondern die Bibel ist ein Liebesbrief. Leidenschaft. Und Poesie, die Gott uns Menschen bringt und uns verbildlicht, sodass wir Spatzenhirn das verstehen. In Wörtern verfasst. Ne? Und zwar so, dass wir erkennen, oh Mann, der ist so total verknallt in uns, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Der liebt uns wirklich. Der möchte wirklich uns, der möchte wirklich mich als Einzelperson. Ne? Ich meine, wir haben einen tollen Schöpfer und es ist wert, seinen Schöpfer kennenzulernen. Vers 6. Denn der Herr, der kennt den Weg der Gerechten. Und das ist doch schön, oder? Wir sind gleich fertig. Aber das ist. Dieser Weg der Gerechten, das ist unser Leben. Das ist nicht nur ein Weg, das ist von A bis Z, bis wir unsere Augen hier schließen und woanders aufmachen. Das ist der Weg, den wir haben. Jesus ist unser Weg. Warum? Weil ohne ihn passiert nichts. Da habe ich keine Gerechtigkeit. Also werde ich den Rest meines Lebens plötzlich um Jesus drehen. Weil das nun mal der einzigste Zugang ist zum Vater. Jesus ist mein Weg. Deswegen muss ich ihn suchen in seinem Wort. Deswegen muss ich ihn hören von euch. Deswegen muss ich ihn auch laut machen aus mir. Jesus ist unser Weg. Und das ist doch schön. Unser ganzes Leben bis zum letzten Atemzug kennt Gott schon. Das ist beruhigend. Wir müssen uns um nichts Sorgen machen. Aber jetzt sagt jemand zu mir, der Gott liebt und hingegeben ist, ich bin nicht heilig, ich bin noch nicht gerecht, ich habe da nicht zu 100%. Ne? Aber das ist doch Quatsch, oder? Na klar, wir sind alle heilig. Warum? Weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind heilig. Und das muss uns bewusst sein und das muss uns klar sein, dass auch wenn wir unsere Schwachheit sehen und uns schämen für unsere Reife vielleicht und uns wünschten, wir wären schon viel weiter und könnten schon viel mehr, ne? Sind wir trotzdem heilig. Und wir können sofort zum Vater kommen, jederzeit. Ne? Und ich glaube, das haben wir alle, dass wir immer wieder denken, ich bin nicht gerecht. Ne? Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich da nicht verhebt. Aber trotzdem sind wir heilig und es muss uns einfach klar sein, wir sind diese neue Schöpfung. Das ist schon passiert. Wir sind schon von neuem geboren. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Lehre und unser Weg. Und das ist doch das Tolle, weil hier steht ja dieser Baum. Gott nimmt ja nicht einen fertigen Baum und packt ihn da rein, am Fluss. Das steht da nicht. Ein gepflanzter Baum, der ist nicht fertig, der ist klein, der wächst. Und genauso ist es auch unser Leben mit Gott so. Wir werden gepflanzt, kleine, junge Pflänzchen, die an genauer, einer guten Stelle das gepflanzt werden, so dass wir richtig Nahrung kriegen, alles das, was wir brauchen. An anderer Stelle steht, dass Gott unser Wein und der Gärtner ist, der uns sogar putzt. Popo abwischt, kennen wir, oder? Wenn Gott in unser Leben kommt und uns erstmal abputzen muss, so ein, ne, und der das Unkraut wegschneidet, der Geist, der in unser Leben spricht und sagt so, hey, mach das nicht, hey, lass das, oder hey, tu das. Ne? Oder ja, schon okay, oder gar nicht sagt, mach was willst, in dem Bereich ist mir das jetzt gerade total wurscht, komm mal in 10 Jahren hin. Ne? So ein, weißt du, Gott umsorgt uns ganz liebevoll. Ne? Der Weg des Gerechten. Wir sind Gerechte und wir sind auf dem Weg. Wenn wir von neuem geboren sind und Jesus unser Weg ist. Ja. Schmal, ja, steinig, manchmal, schwer zu gehen, manchmal. Aber trotzdem der beste Weg, den ich kenne. Keine falschen Versprechungen und nur Trost und Hoffnung und Zuversicht. Aber der Weg der Gottlosen, ja, der führt ins Verderben. Und es wird so sein, am Ende wird Spreu und Weizen getrennt, weil Gott gerecht ist, weil der Himmel gerecht werden soll. Er baut uns eine neue Heimat, eine neue Erde. Und ich meine, das würde doch immer so weitergehen, wenn er nicht richten würde. Nee, und die Entscheidung ist jetzt, das ist unser Weg. Ne? Wer sich entschieden hat, der kennt Gott, der hört Gott, der weiß, ne, wer Gott ist. Zum Und der kann nur loben und nur preisen. Wer aber mal wieder ein bisschen hört, ne, und sich zu sehr berauschen lässt so von den Dingen der Welt, ne, so, und diese Reinheit verlässt, ne, und diesen Durst verspürt, aber nicht mehr trinkt, ne, so der, naja, der merkt, dass er wieder zurückfällt irgendwie und trocken wird. Ne? Und dass diese Versprechen, die hier sind, gerade nicht mehr da sind. Ich merke dann auch, dass ich weniger Lobpreise, weniger danke, dass ich weniger dass die Lust habe, irgendwie leidenschaftlich vor Gott zu sein oder zu ihm. Ne? So, dass ich auch weniger und weniger dienen möchte oder beten möchte. Ne? Und das ist das Tolle an Psalmen, das sind schwache Männer hier, echt. Ne? Und trotzdem waren sie heilig, weil der Heilige Geist in ihnen war. Deswegen, sie haben ganz normal geredet, so wie wir das tun, in unseren Gebeten. Aber da der Geist in ihnen war, ne, sagt die Bibel auch, und David war der Geist und ist nie gewichen. So, ne, und auch weil der Heilige Geist in ihnen war, da haben sie ganz normal geredet, wie Menschen reden. Ne. Aber wir werden noch sehen, die Zeilen sind voll von Prophetien und Verheißungen von Jesus, bis ins kleinste Detail. Ne? So, Psalm 2 werden wir sehen nächste Woche. Das ist der Wahnsinn, das ist genau dieser Weg, so viele Details. Naja, es bleibt spannend. So, ich freue mich echt auf Psalm jetzt. So, also, lest mal nochmal Psalm 1 von oben nach unten und dann sind wir fertig. Also, Psalm 1, ich nehme mal die Überschrift, wonach richte ich meinen Weg aus? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz, an der Bibel, an der Schrift des Herrn und über seine Bibel nachsinnt Tag und Nacht. Ja, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter, ja, die verwelken nicht. Und alles, was er tut, oh, das gerät wohl. Ja, nicht so die Gottlosen, sondern, ja, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen auch nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn, ja, der Herr, der kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen, ja, der führt ins Verderben. Ja, ich danke, dass ich dich kennen darf. Und ich danke, dass ich mit dir sein kann. Ich habe mich irgendwann entschieden und ich habe das nicht einmal bereut. Ich habe viele Sachen bereut, für die ich mich entschieden habe, wo ich dachte, die sind gut und richtig, aber oh, du nie. Ja, du bist perfekt. Du liebst wirklich und bei dir fühle ich mich wirklich sicher. Ich hatte immer so viel Angst vor Menschen, vor Dingen und vor alles Mögliche und bei dir finde ich Ruhe und Frieden. Ich denke, dass alles von dir kommt und das, ja, dass ich mich bei dir bergen darf. Dass du mich wachsen lässt und mich veränderst, wenn ich mich an dich anhänge. Ich möchte dich kennenlernen, mehr und mehr. Und ich danke dir für die Bibel, ich danke dir für diese Schrift, für diese Sammlung, die du uns gegeben hast, Herr. Da kann uns jeder Mensch sagen, was er will, aber dein Wort spricht dann eine andere Sprache. Ich danke dir, dass du uns was gibst, so was dein Charakter wirklich widerspiegelt. Ja. Und dein Wort ist einfach nur herrlich. Reinigt. Befreit mich. Ja, und ich danke dir, dass ich weiß, dass Früchte kommen. Weil ich nicht vergrabe, sondern weil ich austeile, was ich bekomme. Weil ich einsetze, was du mir gibst. Weil ich dir folge, wenn du was sagst. Ich bin nicht der Knecht, der einbuddelt. Nee, ich bin der, der es einsetzt. Und ich weiß, dass das nicht vergebens ist. So, es ist kein Casino. Es ist nicht so wie die Welt hier, wenn sie ihr Geld investiert in Aktien oder sonst was, die dann hoffen müssen, dass ihr Geld nicht weg ist. So. Sondern ich investiere und ich weiß genau, dass es dein Wille ist und dass ja, da Gewinn rauskommt. Dass du mich in deinem Plan hast, du meinen Weg kennst, egal was passiert. Ich danke dir dafür. Du bist, obwohl du so groß und mächtig bist, bist du doch so liebend und so besonders. Ja. Ich liebe dich. Amen.